Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Inside Bundestag. Jeder nimmt, was er kann. So funktioniert nun mal das System. Eine Rezension von Irmtraut Rutschke. Hinter der Fassade des Bundestages haben freies Denken, wirkliche Demokratie und das Gewissen eines Abgeordneten kaum Platz. Das meint Joanna Cotard, die das Hohe Haus 8 Jahre lang von innen erlebte. Mangelnde Qualifikation der sogenannten Volksvertreter, Selbstbereicherung, fehlende Transparenz und Tricksereien führt sie vor Augen und gibt in ihrem Buch Inside Bundestag Denkanstöße, wie eine bürgerfreundlichere Politik funktionieren könnte. Meint da etwa jemand, dass im Bundestag lauter kluge Leute säßen, verantwortungsbewusst allein aufs Gemeinwohl bedacht? Schulkindern mag man das erzählen, wenn sie einen Ausflug ins Hohe Haus unternehmen. Und es mag irgendwo auch noch Erwachsene geben, die sowas glauben. Laut daran zu zweifeln, sollten sich zumindest bestimmte Berufsgruppen vorsehen, um sich nicht Misstrauen oder Schlimmerem auszusetzen. Insofern könnte sich Joanna Cotard auf einiges gefasst machen. Das Insider-Auspacken wird kaum Beifall finden bei jenen, die ihr bequemes Nest durch Enthüllungen beschmutzt sehen. Andererseits wäre es ein schlechtes Zeichen für unsere sogenannte Demokratie, so lautet ja die Floskel, wenn sie nicht auch unbequeme Wahrheiten vertrüge. Ja, gehört es nicht geradezu zum Geschäft, den Bundestag auch mal kritisch zu sehen? Aber wohl nicht so grundlegend kritisch, wie es diese Autorin tut. 8 Jahre lang ist sie Abgeordnete gewesen. Zunächst für die AfD, nach ihrem Parteiaustritt war sie fraktionslos. Sie war, und das muss man ihr glauben, von Hoffnung beseelt, etwas in ihrem Lande zum Besseren zu bewegen. Eine Idealistin, die von der Realität eingeholt wird. Sie dürfte nicht die Einzige sein, der es so geht. Gegen eine Politik, die uns nicht gehört, regiert nicht am Volk vorbei. Es war ja alles stimmig, was auf ihren selbstgedruckten Flyern stand, die sie 2011 am Rande einer Demonstration in Frankfurt am Main verteilte. Sie hatte wohl Illusionen, wenn sie ihre Wahrheit gegen das System setzen wollte. Der Elfenbeinturm war höher als gedacht. 1973 geboren ist Joanna Cotard die Tochter einer rumänischen Mutter und eines deutschen Vaters. Als sie 5 Jahre alt war, floh die Familie vor dem Ceausescu-Regime in die Bundesrepublik, als diese sich noch in der sozialen Marktwirtschaft sonnte. Mit einer gewissen Blauäugigkeit ist die Tochter dann während ihres Studiums der Politikwissenschaft und Germanistik von 1993 bis 1999 der CDU beigetreten, gehörte sogar dem Vorstand der CDU Mannheim-Schwetzingerstadt-Ohlstadt an. Wie sie aus Enttäuschung 2013 zur AfD wechselte, wenig später zur Co-Vorsitzenden des Hessischen Landesverbandes gewählt wurde, wie sie immer wieder mit Gerangel um Listenplätzen zu tun hatte, ehe sie 2017 in den Bundestag kam, zeugte von Beharrlichkeit und politischem Willen. Dass es auch um persönlichen Aufstieg ging, kann sie wohl nicht verleugnen. Im März 2021 war sie sogar als mögliche Spitzenkandidatin an der Seite von Tino Chrupalla im Gespräch. Aber Alice Weidel machte das Rennen, was Cotards Ehrgeiz einen Dämpfer versetzte. Im November 2022 trat sie aus der AfD und deren Bundestagsfraktion aus, blieb als Parteilose bis 2025 im Bundestag und ist seitdem keine Abgeordnete mehr. All das wird hervorgekramt werden, wenn es um ihr Enthüllungsbuch geht. Ihre politischen Positionen im Einzelnen, mit manchem würde ich wohl nicht übereinstimmen, aber das kann sich inzwischen auch einiges geändert haben, stellt die Autorin hier nicht zur Debatte. Der Text gilt ganz und gar der Funktionsweise dessen, was gemeinhin als unsere Demokratie bezeichnet wird. Auch wenn einem schon lange klar war, dass es nur eine Fassadendemokratie ist, immerhin besser als eine offene Diktatur, wird man von der Lektüre gefesselt sein. Man erfährt eine Menge von dem, was man ahnte, aber doch nicht so genau wusste, weil es im Einzelnen eben nicht öffentlich wird. Der Bundestag kostet im Jahr über 1 Milliarde Euro. Auch wenn einem klar war, wie Parteienfinanzierung funktioniert, kann einem entgangen sein, wie diese immer weiter erhöht wurde. 2025 schon auf 225 Millionen Euro. Zudem leistet sich das Land, Zitat, das intransparenteste Parteispendensystem in Europa. Das bedeutet, wer reich ist und viel spendet, kauft sich den Zugang zu Parteien und deren Politik. Im Lobbyregister des Bundestages seien im August 2024 insgesamt 5.764 aktive Interessenvertreter und rund 33.200 Personen eingetragen gewesen, die regelmäßig versuchten, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Das sind sage und schreibe rund 45 Lobbyisten pro Bundestagsabgeordneten. Wie ein kleiner Fanclub sei das, meint Kutar, der ständig an die Tür klopft, Einladungen ausspricht und gelegentlich die Kaffeekasse auffüllt. Nicht wundern dürfte man sich also, dass in den letzten 5 Jahren 863 Personen aus Parlament, Regierung oder Verwaltung in diese sogenannte organisierte Interessenvertretung wechselten oder beide Rollen in sich vereinten. Beim großen Spendendinner von Jens Spahn während der Corona-Zeit seien die Teilnehmer gebeten worden, nicht mehr als 9.999 Euro zu spenden, weil erst Beträge über 10.000 Euro öffentlich gemacht werden müssen. Was ich nicht wusste: Wenn Abgeordnete einen Teil ihrer Einnahmen als sogenannte Spende an ihre Partei weitergeben, können sie das nicht nur von der Steuer absetzen. Die Partei bekommt auch noch für jeden Euro Spende 45 Cent vom Staat. Zudem hat das Sponsoring durch Unternehmen Ausmaße, die man sich kaum noch vorstellen kann. Und auch die parteinahen Stiftungen wollen finanziert sein. Dass sie 2023 mit 697 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bedacht wurden, kann man auch ohne dieses Buch nachlesen. Hinzu kommen 140 Millionen für die Fraktionen. Büroräume, Fahrdienst, wissenschaftlicher Dienst nicht mitgerechnet. Die Empörung von Oppositionsparteien sei daher meist nicht mehr als reines Theater, heißt es in dem Buch. Sie können fröhlich gegen die jeweilige Regierung schießen und sich den Wählern als verantwortungsvolle Alternative präsentieren, wohl wissend, dass die Erhöhung sowieso kommt und von allen gern genommen wird. Kutar schreibt, die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Und das gilt ebenso für die Abgeordneten. Zitat: Ein Minister des Bundes verdient derzeit 11.833,47 Euro im Monat. Hinzu kommt die steuerfreie Aufwendungspauschale von 5.349,58 Euro. Zudem stehen jedem Bundestagsabgeordneten jährlich bis zu 12.000 Euro für Büro- und Geschäftsbedarf zur Verfügung. Eine beeindruckende Rechnung macht Joana Cotard auf. Alles zusammengerechnet kostet jeder Abgeordnete 537.996,60 Euro pro Jahr. Das heißt, der Bundestag verschlingt über 1 Milliarde Euro jährlich. 2026 sollen die Kosten sogar bei 1,3 Milliarden liegen. Und zu dieser Summe gesellen sich noch der Bundesrat, 16 Länderparlamente, der Regierungsapparat und natürlich die Parteien. Das Schlimme sei, so die Autorin, dass auch Mitglieder einer Oppositionspartei, die eigentlich angetreten war, alles anders zu machen, damit meint sie wohl die AfD, dann alles rauszuholen trachten, was nur geht. Sie schreibt, wer als junger Mensch in diesen Politikorganismus hineingezogen wird und außer Politik nichts lernt, der muss und will dabei bleiben, denn die Welt außerhalb der politischen Blase ist rauer und härter, erst recht, wenn ein Abschluss oder Erfahrung in der freien Wirtschaft fehlen. Und um dabei zu bleiben, muss man sich anpassen, gehorchen und folgen. Da gehen die Ideale schnell verloren und das Gewissen gleich mit, Zitat Ende. Weil alle Teile des Systems sind und davon profitieren, wollen sie daran festhalten, egal was sie vorher lautstark und voller Enthusiasmus versprochen haben. Dann geht es nur noch darum, wiedergewählt zu werden durch Intrigen und innerparteiliche Schlammschlachten. Auf Seite 34 lese ich: Wenn wir die Politik wirklich ändern wollen, wenn wir möchten, dass sich Politiker wirklich um das Land, um die Probleme der Menschen kümmern, dann müssen wir diese Selbstbedienungsmentalität aufbrechen. Arrogante Weltfremdheit und Inkompetenz. Und diese mit viel Geld gemästeten sogenannten Volksvertreter, bei vielen kommen ja noch Nebeneinkünfte hinzu, erklären uns nun, dass sich Deutschland den Sozialstaat nicht mehr leisten könne, denke ich beim Lesen. Sie rechnen durch, wo der Rotstift am wirksamsten anzusetzen sei. Beim Bürgergeld, bei den Renten, den Bundeszuschuss für die gesetzlichen Krankenkassen reduzieren, indem Zahnarztkosten künftig privat zu tragen sind. Die Bremse ist nur, dass sie wiedergewählt werden wollen. Erstmal die Migranten raus, deren Unterbringung ja auch kostet. Die Armen gegen die Ärmsten aufwiegeln. Das geht immer. Der eigene Lebenswandel wird dabei gar nicht in Betracht gezogen. Was für eine arrogante Weltfremdheit. Bäcker, Klempner, Sekretärin, Kaufmann, alle haben sie eine Ausbildung. Nur Spitzenpolitiker haben keine, moniert Joanna Cotard. Doch abgesehen davon, dass Leute mit solchen Berufen kaum im Parlament sitzen, auch sie würden wohl, einmal zu viel Geld gekommen, alles tun, damit es so bleibt. Und dabei ist es sogar jedem selbst überlassen, was er oder sie dafür leistet. Bei den Aufstellungsversammlungen geht es um Netzwerke und ums Strippenziehen. Wählst du meinen Kandidaten, wähle ich deinen. Wie Kandidaten des anderen Lagers gemobbt werden, dafür führt Joanna Cotard konkrete Beispiele an. Sie war eine von den wenigen, die ihre Reden selbst geschrieben habe, weil es für sie kein Job, sondern eine Herzensangelegenheit gewesen sei. Aber im Allgemeinen haben die Abgeordneten dafür ihre Referenten. Sie selbst werden professionell geschult, um professionell zu erscheinen. Sprechpuppen und Schauspieler. Man wundert sich ja immer wieder, wer da alles Minister wird. Cotard schreibt, kein Unternehmen dieser Welt würde Spitzenpositionen mit derart fachfremdem Personal besetzen. Da habe sich in den letzten Jahren die Unsitte entwickelt, für unzählige Beratungsfirmen Unsummen an Steuergeldern zu verschleudern. Wie wenig frei einzelne Abgeordneten in ihrem Abstimmungsverhalten sind, unter welchem Druck sie stehen. Zu lesen ist von Beichtstuhlgesprächen mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn. Und der Satz von Friedrich Merz während einer Fraktionssitzung wird zitiert: Ich sehe, wer klatscht und wer nicht. So sei das Rentenpaket durchgegangen. Auch mit Stimmen derer, die vorher dagegen gewesen waren. Warum Volksvertreter kaum noch wissen, wie es im Volke aussieht. Das System sorgt eben für die Seinen. Und die Seinen sorgen dafür, dass das System so bleibt, wie es ist. In klarer, persönlicher Sprache macht die Autorin ihrer Empörung Luft. Mit viel Einzelheiten erzählt sie, wie das Leben in der Blase Berlin aussieht. Sodass Olaf Scholz eben nicht wusste, was ein Liter Benzin kostet. Und Ricarda Lang glaubte, dass die Durchschnittsrente bei 2000 Euro liegt. Cotard schreibt, gebuchte Reisen, Fahrdienst, Abendveranstaltungen, das eigene Büro, viele Termine mit den immer gleichen Leuten, dazu Restaurants im Bundestag, die parlamentarische Gesellschaft, eine Cafeteria, ein Hausarzt, die Möglichkeit, Sport zu treiben. Es ist die Kombination aus Geld, Macht und Ansehen im Elfenbeinturm, die einen oft nicht loslässt. Und selbst dann noch erbittert um einen Bundestagsplatz kämpfen lässt, wenn einem die innerparteilichen Querelen längst gesundheitlich zu schaffen machen, die Ehe in die Brüche gegangen ist und man den Bezug zu sich selbst und der Partei verloren hat. Denn was sollen sie draußen machen, wenn sie ihre Privilegien verloren haben? Nicht jedem gelingt es, wie Annalena Baerbock, bei der UNO nach oben zu fallen. Da braucht sie auf ihre Maskenbildnerin nicht zu verzichten, die dem deutschen Steuerzahler im Jahr 2022 136.500 Euro kostete, um nicht wie ein Totengräber auszusehen. Auch Altkanzlerin Merkel, der einstige Wirtschaftsminister Habeck und wer nicht alles noch, waren auf Verschönerung bedacht. Bundeskanzler Merz hat in nur 3 Monaten 12.500 Euro für Friseur-, Kosmetik- und Visagistenleistungen ausgegeben. Wirtschaftsministerin Reiche kam auf 19.000 Euro. Luxuriöse Flugreisen, luxuriöse Ausstattung. Der Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes mit Hubschrauberlandeplatz, Kanzlerwohnung, Sportraum und eigener Kita wird Stand Ende 2025 777 Millionen Euro kosten. Dazu kommen noch viele Millionen und Milliarden für Baumaßnahmen, die den Bürgern in keiner Weise zugutekommen. Die aber spüren, wie weit das politische Berlin mittlerweile von ihnen entfernt ist. Soll man sich da noch über ihr Wahlverhalten wundern? Bei Cotard ist zu lesen, die Abgeordneten sind Angestellte der Bürger. Leider können sie nur alle 4 Jahre feuern und auch dann nur die Partei, selten den Abgeordneten selbst. Naiv sei sie bei ihrem Einzug in den Bundestag gewesen, gibt Joanna Cotard zu. Aber dann erlebte sie Abgeordnete wie Marionetten und sah, wie bei wichtigen Entscheidungen die Exekutive die Macht übernahm. Eine Opposition in der Minderheit kann wenig ausrichten. Wie sie mit vielen Einzelheiten hinter die Kulissen des Parlaments blicken lässt, ist hochinteressant, allerdings keine Wohlfühllektüre. Tricks bei der Gesetzgebung, fehlende Transparenz und Scheindebatten, die Erklärung des sogenannten Hammelsprungs, Ausschüsse unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das Tricksen mit parteinahen Stiftungen, die Heuchelei. Recht hat sie, wenn sie schreibt. Das Demokratiedefizit ist systemischer Art. Weil sich an der Umverteilung von unten nach oben keinesfalls etwas ändern soll. Das Kapitel 6 ist überschrieben mit der institutionalisierte Irrsinn, das Eigenleben der Parlamentsbürokratie. Aber der Irrsinn hat auch dort Methode. Wenn es um den Machterhalt geht, zählt freilich Loyalität vor Leistung. Und bürokratische Selbstbeschäftigung gehört zum Geschäft. Auch Bürger werden ja ruhig gestellt, wenn man sie durch bürokratische Anforderungen überlastet. Die einstige Sprecherin im Ausschuss Digitale Agenda sagte, ein Arbeitstag kann erstaunlich kurz werden, wenn man ihn hauptsächlich mit technischen Herausforderungen verbringt. Die gezüchtete Zivilgesellschaft. Aber Machtpolitik, um die es hier ja geht, hat ihren Ort nicht nur in der Regierung und im Parlament. In den späten 70er Jahren habe es begonnen, dass Politik nicht mehr nur als parlamentarisches Verfahren, sondern als kultureller Prozess verstanden wurde. Zitat, als Kampf um Sprache, Moral, wissenschaftliche Autorität, mediale Deutung und alltägliche Selbstverständlichkeiten. Zitat Ende. Da werden Vereine und Stiftungen zu einem staatlich gepflegten Vorfeld, das Politik in die gewünschte Richtung unterstützt. Dadurch lässt sich Verantwortung abschieben. Auf Seite 149 und folgende ist zu lesen. Ähnlich wie beim beliebten Spiel mit der EU-Ebene. Unliebsame Maßnahmen, die man national nicht durchboxen will oder kann, weil sie Stimmen kosten würden, werden kurzerhand nach Brüssel outgesourced. Und von dort kommen sie dann als Verordnung zurück. Es ist eine kluge Beobachtung, dass viele Debatten nicht mehr offen, sondern schon unter einem bestimmten moralischen Vorzeichen beginnen, dass der politische Raum bereits verengt wird, bevor ein Gesetzesentwurf auf den Tisch kommt. Dass für Abgeordnete die Schere im Kopf übermächtig wird. Dieser Mechanismus der Selbstzensur, gilt er nicht schon für alle systemrelevanten Bereiche der Gesellschaft? Hier allerdings kommt auch die eigene Gesinnung ins Spiel. Aus dieser heraus steht die Autorin hinter dem 5-Punkte-Migrationsantrag, den die Union zusammen mit den Stimmen von FDP und AfD am 29. Januar 2025 verabschiedete und gegen den die Linke mit ihren Strukturen mobil machte. Dass auch die staatlich geförderte Arbeiterwohlfahrt daran beteiligt war, findet sie fragwürdig. Sie hält es für ein Problem, wenn politische Macht allmählich aus den gewählten Gremien abwandert, die sie doch selbst einer Kritik unterzieht. Wobei das eben zweischneidig ist. Einerseits wird, wie sie darstellt, das herrschende System durch die sogenannte Zivilgesellschaft gestützt. Andererseits ist diese doch notwendig, um gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. Es stimmt, wenn sie schreibt, politische Macht wird gezielt an staatlich finanzierte NGOs, Gerichte und digitale Diskurswächter ausgelagert. Die brauchen dann keine mehrheitliche Zustimmung mehr. Das Parlament spielt nur noch die zweite Geige. Stück für Stück werden Debatten durch Konsens und Moral ersetzt. Von der hochgelobten Demokratie bleibt nur noch die Fassade. Wie könnte es denn anders sein? Im Buch wird aus einer Allensbach-Umfrage vom Dezember 2025 zitiert, dass nur noch 28% der Deutschen Vertrauen in die Bundesregierung haben und nur 17% überhaupt auf Parteien setzen. Da stellt die Autorin einen 15-Punkte-Plan für Veränderungen vor, an denen sich bei mir auch Fragen anschließen. Thema Volksentscheide. Wären sie wirklich ein funktionierendes Korrektiv, würden sie nicht auch medial gelenkt werden? Thema offene Parteilisten bei der Wahl. Wer den Bürger überzeugt, drückt nach oben. Politische Teilhabe sollte nicht an Parteimitgliedschaft gebunden sein. Schön, so käme sie selbst wieder in den Bundestag, dem das sicher gut tun würde. Aber der übliche Wahlkampf würde auch zur persönlichen Werbeshow. Selinski kam bekanntlich als Star einer Fernsehserie zur Macht. Thema Gewaltenteilung ernst nehmen. Wer ein Regierungsamt übernimmt, kann nicht gleichzeitig Abgeordneter sein. Zweifellos richtig. Richterwahlen sollten nicht in den Hinterzimmern der Macht ausgekungelt werden, sondern direkt durch das Volk erfolgen. Ach, schwierig. Thema Geld aus dem System ziehen. Das wäre gut gegen eine weit verzweigte Korruption, die bei Abgeordneten und Parteien ja nicht aufhört. Zitat: Ein System, das politische Karrieren finanziell absichert, unabhängig von Leistung und Verantwortung, produziert zwangsläufig Politik für den eigenen Erhalt und nicht für die Bürger. Zitat Ende. Aber das ganze System beruht auf solcher Art Selbstbedienung, an der dann jeder nach eigenen Möglichkeiten teilhaben will. Wie man so sagt, der Fisch beginnt vom Kopf an zu stinken. Rücksichtsloses Agieren rechtfertigt sich auf allen Ebenen. Thema Lobbyismus und Einfluss. Transparenz sichern. Man sollte es versuchen. Das Problem ist nur, dass zu viele davon profitieren. Thema Qualifikation für Abgeordnete und Minister. Politische Macht bedeutet Verantwortung. Ja, aber wofür? Damit die Umverteilung von unten nach oben weiterläuft wie bisher? Es stimmt, wenn sie schreibt, Politik darf kein Einstiegsberuf sein. Wer politische Verantwortung übernehmen will, sollte zuvor eine Mindestzeit von 5 Jahren außerhalb des politischen Betriebes gearbeitet haben. Um also Erfahrungen außerhalb der politischen Blase zu haben. Thema Amtszeitbegrenzung wäre gut. Thema Haftung für Politiker. Wer Mist baut, muss dafür gerade stehen. Das würde Bürger freuen. Aber auch Juristen. Thema Wählerbindung und freies Mandat stärken. Gut wäre es tatsächlich, wenn jeder Abgeordnete einmal jährlich eine Bürgerversammlung in seinem Wahlkreis abhalten müsste und wenn es auch außerordentliche Rechenschaftsversammlungen auf Antrag der Bürger gäbe. Die Bindung zwischen Volk und Vertretern würde spürbar stärker, die Politik insgesamt bodenständiger. Thema weniger Gesetze, bessere Gesetze. Tatsächlich werden immer häufiger umfangreiche Gesetzespakete geschnürt, bei denen die Abgeordneten nicht durchblicken und sie einfach abnicken. Thema schlanker Staat. Hier kommt es darauf an, was man unter diesem Ausdruck versteht, denn er wird oft als neoliberaler Kampfbegriff benutzt. Soll etwa alles dem Markt überlassen sein? Im Verhältnis zur Privatwirtschaft sollte der Staat ja dem Schutz der Bürger dienen. Man denke nur an die Steuerfahndung, die man keinesfalls personell reduzieren sollte. Thema Länder und Kommunen stärken. Denn Entscheidungen über Kosten und Verantwortung müssen wieder zusammenfallen. Thema Stopp der NGO-Finanzierung. Einerseits stimmt es, dass sich der Staat damit Strukturen schafft, die seine Agenda tragen. Andererseits tut man vielleicht mancher Initiative Unrecht mit diesem allzu pauschalen Urteil. Thema unabhängige Medien. Das kann man wohl fordern, aber alles befindet sich nun mal in einem Machtsystem. Thema Einfluss der EU massiv begrenzen. Es ist wahr, dass die Europäische Union kein großartiges wirtschaftliches Friedensprojekt mehr ist, sondern sich mit 50.000 Mitarbeitenden immer stärker in den Alltag einmischt. Wobei der Gedanke des Friedens im Buch sonst kaum auftaucht. Thema mehr Freiheit. Ja, die entsteht durch konsequent begrenzte Macht. Wobei die Macht sich gerade aufbläht, weil sie in einer Krise ist. Was also tun? Wir sind nicht nur dazu da, einmal in 4 Jahren ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Wacht auf, wehrt euch, geht auf die Straße, werdet laut. Joanna Cotars Aufruf auf ihrem selbstgedruckten Flyer von 2011 gilt jedenfalls bis heute. Unser Lesetipp. Joanna Cotar, Inside Bundestag. Wie ich in 8 Jahren im Zentrum der Macht das Vertrauen in unsere Demokratie verlor. Erschienen im Westend Verlag mit 219 Seiten. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Auf unserer Homepage können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie täglich über die neuesten Artikel der Nachdenkseiten informiert.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.